Ein besseres Zeugnis kann man nicht geben. Ja, das ist aus dem Herzen tief gesprochen eine authentische Sache. Es ist beeindruckend. Der Geist Gottes wirkt heute wie damals. Zum Thema: Sucht mich und lebt. Wenn wir jemanden sagen, sucht mich und lebt, dann kann man da viel draus lesen oder draus deuten oder vieles draus machen. Es wird aber sehr eindeutig, wenn diese Aufforderung, sucht mich und lebt, in der Bibel steht. Das heißt, das ist das Wort Gottes und das ist das Wort des Lebens. Also in dem Wort des Lebens steht, sucht mich und lebt. Und dann sind die Verhältnisse schon ziemlich eindeutig. Wenn das Gottes Wort ist, das heißt, wir sollen auf die Suche gehen, auf Gott zuzugehen oder Gott kennenzulernen, Gott zu suchen. Und das ist eine Aufforderung für alle, auch für die Gläubigen. Jeden Tag werden wir, wenn wir das wirklich betreiben, dann macht das Spaß, Gott zu suchen, weil wir immer intensiver und mehr kennenlernen, wer er ist und was er ist. Und dann bekommt man ein Gespür dafür, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der Erhalter aller Dinge. Er ist der, der wachsen, der leben und sterben lässt. Er ist der Mächtige. Er ist immer da. Seine Liebe ist groß. Seine Gnade ist unermesslich. Und er geht immer wieder auf Menschen zu. Und er ist der Lebendige. In ihm alleine ist die Quelle des Lebens. Es ist der einzige lebendige Gott. Es gibt keine anderen Götter neben ihm. Das ist die Person, immer wieder über diese lebendige Gottheit, die unser Vater durch Jesus Christus gewesen ist, dass wir uns den bewusst machen, immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir nicht alleine gelassen sind, gerade in diesem Chaos, das uns gerade so umgibt, sondern er ist der, auf den wir blicken können und der uns im Blick hat, auch in dem Chaos. Und das galt für alle Zeiten oder gilt für alle Zeiten. Und dann ist es der Begriff des Lebens. Was ist denn Leben? Die Psychologen sagen, das Leben selber hat seine Quelle oder seinen Ursprung in der Seele des Menschen. Wir sagen noch mehr, wenn wir diesen Trinitätsgedanken immer wieder aufgreifen, was den Menschen zum Menschen macht, ist nicht seine äußere Gestalt, sondern was den Menschen zum Menschen macht, ist Geist und Seele. Und Geist und Seele steckt in uns allen. Aber das Problem ist, sie haben keine Materie. Das heißt, Geist und Seele stecken in uns und wir sehen die Wirklichkeit und können es kaum erfassen. Das ist das Problem. Deswegen brauchen wir Brückenhinweise, wie wir das erklären, begreifen und in uns aufnehmen können. Und der wichtigste Schlüssel ist dieses Buch. Wenn Gott von Leben spricht, dann spricht er von sich selber. Er alleine ist die Quelle allen Lebens, bis heute. Das gilt besonders für alle Menschen. Das Leben, das der Mensch in sich drin trägt, kommt von Gott. Wenn ein Mensch geboren wird und wir sehen den äußerlichen Menschen, dann liegt in diesem Menschen bereits der Keim der Seele und des Geistes und nicht nur die äußerliche Masse. Und dann entwickelt sich dieser Mensch mit seinem Geist, seinem Körper und seiner Seele. Und dieser Geist und diese Seele haben da schon keine zeitliche Grenze mehr. Das heißt, da hat Gott den Keim hineingelegt schon in die Ewigkeit. Wenn wir von Tod reden, dann reden wir vom Sterben. Gott sieht das ganz anders. Er sieht das so, dass das Sterben ein Bruch ist. Aber damit ist der Mensch nicht tot. In Gottes Augen. Zunächst nicht. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, so sieht das nachher die Gesamtaussage der Bibel, dann kommt der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ja, manche sagen, er kommt in einen lichten Bereich, in einen Vorhof des Himmels. Manche sagen, um das überhaupt beschreiben zu können, das kann man sehr schlecht beschreiben, aber sie kommen schon in die, Ja, die neue Welt wird erst dann geöffnet, wenn Gott selber den jüngsten Tag einläutet. Aber sie kommen in diesen Vorhof. Die nicht diesen Glauben haben, kommen an einen Aufbewahrungsort. So ist die biblische Aussage, dort ruht diese Seele, wie auch immer. Aber die letzte Entscheidung über die Ewigkeit trifft Gott selber am jüngsten Tag. Das ist ein Bewusstsein, das wir uns aufnehmen müssen, dass dieses Leben, das Gott in uns hineingelegt hat, auf dieser Erde eigentlich nur eine Episode ist. Wir müssen das in unsere, vor allen Dingen in unseren Gedanken unserer Zeit so sehen und auch in uns so verwirklichen. Das ist sehr mühselig in unserer Zeit, aber es ist eben nicht das Ende. Das endgültige Ende bestimmt Gott und dann entscheidet er über die Ewigkeit des Menschen, die dunkle oder die helle Ewigkeit, zu diesem Zeitpunkt. Das alleine ist seine Entscheidung und wir haben da so gut wie keinen Einblick drin. Kehren wir um zur Realität, zu den Dingen, die wir bei diesem Begriff sucht mich und lebt sehen in der Bibel. Und da ist dieser kleine Prophet Amos, den ich nicht kannte, seine Geschichte, ich kannte ein paar Bibelverse von ihm, aber den ich so nicht kannte. Und mir ist aufgefallen, deswegen hat mich das nicht mehr losgelassen, diese Beschreibung, dass zu der Zeit des Amos Dinge passiert sind im alttestamentlichen Bundesvolk Israel, die zu ganz, ganz vielen Dingen nach heute übertragbar sind. Denn Gott, für Gott ist der Mensch, die wichtigste Beziehung für Gott ist die Beziehung des Menschen zu ihm. Das ist das alles Bestimmende. Gott hat durch Abraham dieses Volk gegründet und dieses Volk ist dann Auszug aus Ägypten. Die ganze Geschichte hat sich da entwickelt und irgendwann haben sie das gelobte Land in Besitz genommen, sind größer geworden. Und dann irgendwann zu der Zeit König Davids, der größte König in diesem alttestamentlichen Bundesvolk, das spielt sich so ungefähr 900 vor Christus ab, hat das Land die größte Ausdehnung. Israel hatte da zu dieser Zeit die größte Ausdehnung und auch die größte Macht. Es war zu dieser Zeit eine große Macht in dieser Erdgeschichte. Als David starb, übernahm die Königsherrschaft Salomo. Salomo allerdings, zur Zeit des Salomos, nach einiger Zeit fing das Reich an, schon an zu bröckeln. Es gab Probleme, es gab Streit untereinander, es gab immer wieder Kriege mit Nachbarstämmen, Nachbarvölkern. Es gab immer wieder, dass die Götterkulturen der Nachbarvölker in ihre eigene Kultur und auch ihren eigenen Gottesdienste in Israel Einzug hielten, je nachdem wie das Verhältnis des Volkes zu ihrem Gott war. Judith hat es gesagt, sie sind immer wieder abgedriftet. Der ganz kleine Prophet Amos spielt ungefähr in dem Jahre 760 vor Christus in dem Nordreich des Volkes Israel. Die Auseinandersetzung innerhalb des Volkes hat schon dazu geführt, dass dieses Volk sich gespalten hat. Es gab ein Nordreich mit einem König, das sind 10 Staaten des Volkes Israel, und einen kleineren Teil, das Südreich, bestehend aus Juda und einem kleinen Teil von Benjamin. Aber es waren die entscheidenden kleinen Teile, Juda und Benjamin, denn in diesem Bereich stand der Tempel und da war die Stadt Jerusalem. Sie hatten einen eigenen König. Und jetzt war es so, dass zu diesem Zeitpunkt die beiden Länder schon, oder die beiden Südreich und Nordreich, ziemlich zerstritten waren. Und in dieser Zeit waren auch die äußeren Mächte und die kriegsführenden Parteien, da war immer Klopperei überall, sie hatten sich selbst auch zerstritten, sodass über einen langen Zeitraum Ruhe war. Das heißt also, der äußere Druck ließ nach. Der äußere Druck war eigentlich gar nicht mehr da und man arrangierte sich mit den Nachbarvölkern. Und das auf wirtschaftliche Weise und dann nachher auch auf kulturelle Weise. Das führte dazu, dass das Land, das Nordreich besonders, aufblühte. Es war ein Wirtschaftswunder. Das Nordreich blühte auf. Handel entwickelt, Städte wurden gebaut, Handelsstraßen angelegt und es war ein großer wirtschaftlicher Aufschwung in diesem Nordreich zu dieser Zeit. Erstaunlicherweise, denn vielen Leuten ging es sehr gut. Es wurde Handel getrieben, von Amos wird gesagt, er war auch nicht einer der Armen, er kam auch nicht aus der Prophetenschule, sondern er war eher derjenige, der zu dem gehobenen Mittelstand gehörte, erstaunlicherweise. Denn in dieser Zeit entwickelte sich eine große Oberschicht, sehr reiche Oberschicht, eine reiche Mittelschicht. Und dann kamen die Schattenseiten. Die Armen und Kranken wurden immer mehr vergessen. Das heißt, dieser Wohlstand führte dazu, dass die, denen es nicht so gut ging, hinten runterfielen. Des Weiteren passierte es, dass bei dieser Entwicklung, die über viele Jahre, dass bei dieser Entwicklung auch innerhalb des Gesellschaftssystems in dem Nordreich immer mehr Abfall von Gott geschah. Auch in den entsprechenden Gotteshäusern hielten Riten Einzug, die sehr angenehm war, die die fremden Völker durchführten über ihre Götterkulturen. Und nun tritt Amos auf den Plan. Seine Wirkungszeit wird erstaunlicherweise sehr kurz beschrieben. Man vermutet, es gibt wenig Informationen, dass er seine Zeit als Prophet zwischen 3 Monaten und maximal 1 Jahr wirkte. Und er war eben nicht einer, der aus einer Prophetenschule kam oder der bewusst in Arm und Arm Verhältnisse aufwuchs und von Gott zum Propheten, er wurde zum Propheten berufen, aber er war einer aus der Mittelschicht, er war einer von dem Gehobenen, also von den reicheren Leuten, er hat wohl Wein angebaut und Oliven, aber er war einer der wenigen, der eine Herzensbeziehung zu Gott pflegte. Das ist das alles Entscheidende. Er war derjenige, der sah, dass diese Entwicklung in dem Volk in die Katastrophe ging. Und er beschreibt das. Und er bekommt von Gott den Auftrag, das auch so weiterzugeben. Das geht so weit, dass er in die Gotteshäuser geht und den entsprechenden Gottesführern, Religionsführern im Nordreich, in dem Staat Israel, das deutlich sagt und sie ihn rausschmeißen. Sie mögen ihn nicht. Er ist der, der die Wahrheit sagt und es ist der, das passt nicht in unsere gerade aufblühende Gesellschaft. Das führte zur Verrohung. Es kam immer mehr Korruption vor, bei dem Handel selber, aber eben auch bei der Gerichtsbarkeit. Immer mehr Unrecht sorgte in der Gerichtsbarkeit für Aufruhr für schlechte Stimmung. Oder die, die viel Geld hatten, konnten das Recht brechen. Kennen wir das nicht alles? Diese Entwicklung, alles, was da passierte. Und Amos ging hin und warnte das Volk. Wie gesagt, man weiß sehr wenig über ihn, über diesen sogenannten kleinen Propheten, aber er hatte den Mut, das durchzuhalten und den Leuten zu sagen, kehrt um zu Gott, damit ihr lebt. Ein Leben mit Gott bedeutet auch, ein Leben nach dem Sterben. Das ist ganz entscheidend, weil das für das Leben jetzt eine völlig neue Perspektive gibt. Besinnt euch wieder auf euren Schöpfer, auf euren Gott, der euch das Land geschenkt hat, der euch versorgt mit Ernte und mit Sonne und Wind und Regen. Er ist das, der das macht. Besinnt euch auf diesen Gott. Er ist euer Versorger. Er liebt euch. Er will euch wieder gewinnen. Kehrt um und tut Buße. Doch was taten sie zu dieser Zeit, spielte sich, wie gesagt, ungefähr im Jahre 760, 750 vor Christus ab. Das Volk hörte nicht. Von Amos hört man auch nicht mehr, weiß nicht genau, wie er gestorben ist, wo er begraben ist. Es gibt da sehr wenige Informationen. Wichtig ist, dass dieser Prophet ein Rufer für Gott in der finsteren Zeit war. Und das ist der Auftrag an uns heute. Das Erstaunliche ist an dieser Situation, dass damit Amos von Gott den Auftrag bekam, Gericht einzuläuten. Gott wird solche Verhältnisse nicht immer dulden. Das ist Spott gegen Gott und er wird irgendwann eingreifen. Auch das Meer der Gnade hat dann ein Ufer. Und dann sagt Gott, hier ist eine Grenze überschritten, jetzt greife ich ein. Und das Erstaunliche ist, dass wenn Gott Menschen zur Buße ruft und sagt, ich beginne jetzt ein Gericht, ich werde das nicht über einen unendlich langen Zeitraum mehr zulassen, dann beginnt er immer damit, dass er eine große Gnadentüre öffnet. Dass er sagt, jetzt tu Buße, kehrt um, es ist jetzt Zeit. Das ist in der Regel, wenn wir gerade das Alte Testament lesen, ist das der erste Teil des Prozesses eines Gerichtes, das Gott einläutet, indem er Gnadentüren auftut und ruft zur Buße, zur Umkehr. Ganz massiv, hier über den Propheten Amos. Sie hörten nicht. Sie taten nicht das, was Amos sagte, nur wenige wahrscheinlich kehrten um und dann kam die Katastrophe. 721 vor Christus war das assyrische Heer wieder so stark und mächtig geworden. Sie sind in das Nordreich eingefallen und haben alles platt gemacht. Verbrennung, Verschleppung, Vernichtung, alles weg. Das Südreich, Juda und dieser Teil Benjamins, sprich der Tempel und die Stadt Jerusalem, haben das noch 140 Jahre circa durchgehalten. Und danach wurde auch dieses kleine Volk immer abtrünniger von Gott. Und auch für das Südreich galt dann 140 Jahre später, ich meine irgendwann 596 vor Christus, kamen die Babylonier, eine Übermacht, eine große Übermacht, zerstörten Jerusalem und den Tempel völlig, verschleppten das Volk und es begann eine 70-jährige Gefangenschaft. Das sind die Ergebnisse, das sind die Folgen, wenn der Mensch nicht umkehrt. Und wenn wir uns diese Geschichte jetzt angucken, da ist mir heiß und kalt geworden, weil das ist die gleiche Geschichte unserer Tage. Gott hat dieses Gericht über sein Volk gehalten, weil das sein Volk war und es war örtlich begrenzt. Weil er mit seinem Volk einen Bund geschlossen hatte, den Bund mit Abraham. Diesen Bund mit Abraham hat Jesus Christus nicht aufgelöst, sondern erfüllt und hat diesen Bund vergrößert in einem neuen Bund, in dem Bund seines Blutes, der nicht nur Gültigkeit hat für das alttestamentliche Bundesvolk, sondern für alle Menschen. Und wir leben seit 2000 Jahren in diesem neuen Bund, durch Jesus Christus gegründet. Seit 2000 Jahren erleben wir Menschheitsgeschichte auf dieser Erde, seitdem Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und diesen neuen Bund gegründet hat. Und es ist ja immer irgendwie weitergegangen, sagen viele Menschen. Ja, ist es auch. Aber geht es jetzt noch weiter? Die Anzeichen sind sehr deutlich. Und wenn wir von Gericht sprechen, sollten wir sofort sagen, wenn wir von Gericht reden, es ist keine Panikmache. Ganz im Gegenteil. Wenn wir von Gericht reden, müssen wir unsere Botschaft an Jesus Christus verstärken. Den Menschen nahe bringen, diese Botschaft. Weil das, so nach biblischen Belegen zu urteilen, der Beginn des Prozesses eines Gerichtes ist. Und so Gott hat immer Gericht begonnen, indem er Gnadentüre geöffnet hat, und zwar im großen Stil. Und das ist jetzt, so deuten es viele Inhalte an, jetzt die Zeit. Auch damit an dieser Stelle deutlich gesagt, wir haben keine zeitlichen Vorstellungen. Es sind Prozesse. Prozesse, die Gott einleitet, wie bei 3 Jahre Wirkungszeit. Bei der Gefangenschaft in Babylon waren es 70 Jahre. Bei der Entwicklung des Volkes Israel selber waren es hunderte von Jahren. Auch das, was jetzt passiert, passiert jetzt. Aber wir sollten die Zeiten sehen und sehen, dass wir unsere Gottesbeziehung stärken und Jesusbeziehung stärken und mit dieser Jesusbeziehung deutlich an unser Umfeld gehen, weil wir eben genau diese Zeichen sehen. Und eins der deutlichsten Zeichen unserer Tage ist, dass sein Volk 1948 an dieser Stelle neu entstanden ist, nach 2000 Jahren, wo sie verschwunden waren, und im Jahre 2018 70 Jahre alt wurde. Wenn wir sagen, die Umweltkatastrophen, alles, was uns betrifft, politische Katastrophen, finanzielle Katastrophen, überall nur noch Katastrophen. Die Systeme, die sozialen Systeme brechen zusammen. Man hört nur noch Katastrophen. dann sagen die Menschen, das hat es immer schon gegeben. Ja, es hat auch immer schon große Kriege gegeben. Was ist in der ganzen Zeit und was ist jetzt passiert, ist dramatisch, ist unübersehbar. Was jetzt passiert, ist sehr dramatisch und es hat wohl in dieser Häufigkeit da selten stattgefunden auf dieser Erde. Aber was einzigartig ist, dass sein Volk wieder da ist. Das hat es seit 2000 Jahren nicht gegeben. Und jetzt sollten wir hellhörig werden. Und wir sollten nicht hingehen und in Panik geraten und großes Gericht und die Hölle predigen. Das bringt überhaupt nicht weiter. Sondern ganz das Gegenteil tun, das, was Amos getan hat, aufrufen zur Buße, kehrt um zum Leben. Zum Leben, das auf dieser Erde nur eine begrenzte Zeit hat, aber danach in eine unendliche Herrlichkeit geht. Kehrt um und besinnt euch darauf. Macht das täglich. Sucht mich täglich und ihr werdet leben. Dann entwickelt sich etwas Neues. Und wenn wir jetzt in unsere Tage gucken, dann sagen wir gehen jetzt raus, verteilen Traktate, bauen ein Zelt auf und so weiter. Alles out. Guckt kein Mensch mehr drauf. Diejenigen, die Traktate verteilen, in Fußgängerzonen stehen, da sind auch wirklich Christen bei, da sind aber auch eine ganze Menge falscher Propheten dabei. Das sind Systeme, die wir so in unseren Tagen heute im Jahre 2023 gar nicht mehr anbringen können. Das ist out. Wir sollten uns neue Wege einfallen lassen. Der Andreas hat ein Lieblingswort. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel. Oikos. Oikos, das heißt das Leben, das persönliche Leben in meiner Familie, in meinem Umfeld. Das persönliche Leben mit Christus in meinem direkten Umfeld. Damit Zeuge sein, nicht überzeugen, sondern Zeuge sein von dieser Botschaft. Und damit können wir etwas rüberbringen, was die Menschen spüren, da ist was, das möchte ich suchen. Das sind die Möglichkeiten, wie wir heute Mission betreiben können. Es gibt auch die Möglichkeiten über die sozialen Medien. Die sozialen Medien haben aber ein ganz großes Problem. Es hat auch viele Schattenseiten. Über die sozialen Medien kann ich Informationen weitergeben, und zwar unendlich viele. Und es stehen gute Informationen drin, aber leider eben auch massenhaft falsche. Und da tummeln sich zurzeit falsche Propheten ohne Zahl. Wir brauchen, wenn wir mit Menschen diese Botschaft näher bringen wollen, brauchen wir die Nähe. Wir brauchen Kommunikation. Wir brauchen Kommunikation, unsere Überzeugung den Menschen ans Herz zu legen. Sucht mich und lebt. Das Leben ist zu finden in Jesus Christus und es hat keine Grenzen. Dieses Leben, Jesus pflanzt die Ewigkeit bereits in uns hinein. Das Leben durch Wort und Tat so weiterzugeben, das ist der Weg, der heute tatsächlich greift. Bei den Medien ist es schwierig. Diese sozialen Medien haben ihren Wert und sie haben ihren Unwert. Das Problem ist, es sind Informationen, die mitgeteilt werden. Es ist keine Kommunikation. Wenn ich Menschen für Jesus Christus gewinnen will, dann muss ich kommunizieren. Ich muss von Leben zu Leben reden. Und dabei spielen ganz viele Schwingungen eine Rolle. Das ist nicht nur Bild und Sprache. Diese Dinger nicht verteufeln, aber sie einschränken auf Informationen, die ich suche. Aber will ich wirklich weiterkommen, dann gelten nach wie vor das, was zu Jesu Zeiten entstanden ist, die vier Grundsäulen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird immer wichtiger. In der Gemeinschaft, in der lebendigen Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit ihren vier Grundsäulen, finden wir diese Verbindung zu den Menschen. Und auch da können wir mit Menschen kommunizieren von Gesicht zu Gesicht und können ihnen diese Botschaft ans Herz legen. Die vier Säulen heißen Gemeinschaft, Gebet, Abendmahl und Lehre. Und es ist ein ständiger Prozess. Und wer diesen Prozess mit aktiv gestaltet, der lernt und der bekommt mit, dass es Wirkung hat. Gott wirkt in dieser Zeit über diese Methoden. Und wir können ruhig den Gedanken in unserem Hinterkopf behalten, vielleicht ist das der Beginn der Gerichtszeit, die sehr lange dauern kann, wissen wir nicht. Aber das Positive des Gerichtes, und das ist der Spiegel des Alten Testamentes, ist das Wesen Gottes, dass er beim Drittens, es anfängt, neue Gnadentüre zu öffnen und den Aufruf verstärkt in die Menschheit zu bringen, kehrt um und tut Buße, sucht mich und lebt. Das ist der Schlüssel, gerade unserer Tage. Und da brauchen wir einander. Wir brauchen Jesus Christus, den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, mit dem wir ausgestattet werden, das tun können. Und wir brauchen immer intensiver diese Gemeinschaft. Und da gibt es viele Gemeinschaften, nicht nur diese hier. Auch andere Gemeinschaften sind auf diesem Weg. Aber das Ziel für alle, das gleiche Ziel heißt Jesus Christus, sucht mich und lebt. Amen.